Wir sind ja in einer kleinen Serie über die Reformation drin. Und ich habe mich schon auch ein bisschen amüsiert, was man so alles an Andenken oder Souvenir oder Erinnerung, was man da alles so kreiert hat. Und Leute aus der Schweiz, die haben sich gesagt, wir machen für die vielen verschiedenen Solas und Soli, machen wir Beutelsuppe. Und darum kann man da für Sola Fide eine Reformationssuppe kaufen. Fleischkügelchen mit Fideli. Und ich habe noch den Werbetext daneben spannend und lustig gefunden. Sola Fideli. Von den Fideli alleine hat man aber noch lange nicht gelebt. Der Mensch braucht auch Fide, Glaube, um gesund und zufrieden zu sein. Und was vielleicht ein klein da vorne steht, ist ein Zitat vom Huldrych Zwingli. Also wenn ihr schon denkt, der Luther hat sich ein bisschen verändert auf dem Bild. Das ist nicht der Luther, sondern der Zwingli. Wir haben ja auch Reformatoren, mehrere in der Schweiz. Er hat gesagt, Jesus in einer Futterkrippe geboren, während wir auf Daunenfedern schnarchen. Also der war deftig, eine fidele Suppe ist ein bisschen weniger deftig, aber ich habe das ganz spannend gefunden, was man alles so macht. Unten steht eines der wichtigsten Worte der Reformation ab 1517, sola fide, allein durch den Glauben und nicht durch noch so gute Werke oder den Freikauf durch Ablassbriefe werden wir gerettet. Ich finde das von der evangelisch-reformierten Kirche von Bern, ich finde das genial. Also so kann man jemandem die Reformation buchstäblich schmackhaft machen. Es gibt noch andere Suppen, vielleicht erzähle ich dann irgendwann später mal noch ein bisschen davon. Sola fide. Schauen wir mal, woher die ganze Geschichte eigentlich kommt. Sie kommt aus dem Alten Testament. Vom Prophet Habakkuk. Vielleicht bist du schon lange Bibelleserin oder ein Bibelleser und du sagst dir jetzt, gibt es das überhaupt? Ja, ja, tatsächlich ist ein ganz kleiner, also es ist ein kleiner Prophet. Bedeutet nicht in seiner Körpergröße, auch nicht in seiner Botschaft, sondern ist einfach ein kurzes Buch in der Bibel. Und die hat man dann einfach so eingereiht unter die kleinen Propheten. Aber der Habakkuk, der spielt ganz eine zentrale Rolle, wenn es um das Sola Fide geht. Und darum möchte ich mit euch ein bisschen in das Buch hineinschauen. Dieses Buch enthält die Worte, die der Herr dem Propheten Habakkuk offenbart hat. Das ist so wie der Titel, der Auftakt zu dem Ganzen. Und wenn wir den weiterlesen, dann sehen wir etwas ganz Schönes. Das gefällt mir mega gut. Der Prophet Habakkuk hat nicht einfach alles so hingenommen. Und ich weiss nicht, ob du unter Christsein und unter Frommsein verstehst. Man muss halt einfach alles annehmen. Das ist alles Schicksal. Oder du sagst dir, endlich einmal einen, wo ich mich damit identifizieren kann. Der Habakkuk, er protestiert. Er sagt, schon so lange her rufe ich um Hilfe und du hörst mich nicht. Weißt du nicht, ob ihr euch getraut, so mit Gott zu reden? Der Habakkuk hat es gemacht. Spannend ist, es ist ihm aber nicht um irgendein persönliches Anliegen gegangen, um etwas, das er für sich wollte. Er hat unter etwas im Extrem gelitten. Und das hat er Gott vorgegeben. Warum lässt du mich so ein solches Unrecht erleben? Warum schaust du zu, wie die Menschen geschunden werden? Was ihm so ganz fest Mühe gemacht hat, das ist in seinem eigenen Volk, im Volk Gottes, die sind fürchterlich miteinander umgegangen. Sie haben Gott nicht mehr an erster Stelle gehabt. Sie sind brutal zueinander, lieblos. Ist wirklich eine riesige Katastrophe gewesen. Und das hat den Habakkuk so bewegt. Das wäre wie wenn ich für euch bete. Ein paar von euch habe ich es gesagt, die regelmäßig im Gottesdienst sind oder auf unserer Mitgliederliste sind, die habe ich aufgeteilt, die 6x10 Portionen. Und du kommst einmal pro Woche von mir dran. Ich nehme dich mit zu Gott. Nein, in den meisten Fällen habe ich nicht Grund, um so zu beten wie der Habakuk. Aber der Habakuk, er hat sein Volk auf dem Herz gehabt und er hat wirklich Sachen gesehen, die sind wirklich unmöglich gewesen. Und er hat sich gefragt, wie lange geht es noch, bis Gott eingreift? Bis das Unrecht vorbei ist? Es hat damit etwas zu tun, Soli Deo Gloria vom letzten Sonntag. Hört den Podcast, dann merkt ihr, warum dass der Habakuk auch für diese Sachen sich eingesetzt hat. Und dann ist spannend. Er ruft, er protestiert und der Herr antwortet. Gell? Das war ein Prophet, der Prophet Habakuk. Zu dir redet er ziemlich sicher anders. Zu dir wird er reden, wenn du deine Bibel liest. Zu dir wird er reden, wenn du still wirst im Gebet. Aber wahrscheinlich nicht so dramatisch wie bei dem Mann. Aber das, was eben der Habakuk von Gott gehört, das ist eben auch nicht bloß ihn selber etwas angegangen, sondern auch uns. Und Gott hat es geschenkt, dass wir das auch in der Bibel haben. Gott sagt zum Habakuk, schau dich einmal um unter den Völkern. Ihr werdet staunen. Es tut sich etwas, ihr werdet es erleben. Wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet es ihm nicht glauben. Wir haben den Vorteil, gell, dass wir ein bisschen wissen, was nachher wirklich passiert ist, auch in der Geschichte. Und das ist nicht bloß die biblische Geschichte, die von dem uns erzählt, sondern auch die Weltgeschichte. Was passiert ist, ist nämlich, dass sich ein Volk angefangen hat, neu zu formieren. Das hat es vorher gar noch nicht gegeben. Es waren Chaldäer. Wir kennen sie unter dem biblischen Begriff Babylonier. Die haben angefangen, mächtig zu werden. Und da hat sich etwas angefangen, zusammenzubrodeln. Bis jetzt, wenn Israel Probleme bekommen hat, haben sie mit den Assyrern Probleme bekommen. Dass irgendwie aus dieser Ecke dort um Babylon unten könnte eine Gefahr sein für sie, an das haben sie gar nicht gedacht. Und da ist auch spannend, dass Gott dem Habakuk sagt, wenn wir es euch erzählen, ihr würdet es vielleicht nicht einmal glauben. Ich rufe Babylonier. Ah, das ist jetzt spannend. Da müsst ihr doch eure Bibel dick unterstreichen. Ich rufe die Babylonier. Ich glaube, das ist etwas, was ganz schwierig ist, vielleicht für uns, um auch zu unterscheiden. Manchmal ruft Gott Unheil über eine Gruppe als Strafe. Das hören wir manchmal nicht so gern. Aber Gott kann handeln, so wie er will. Und weil das Volk Israel zu dieser Zeit nicht mehr so gelebt, wie es Gott gelebt hat, wie es Gott hat wollen, ruft Gott jetzt Babylonier und sie werden das Volk bestrafen. Ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Furcht und Schrecken verbreiten sie. Das war wie so der Trailer auf das, was nachher passieren wird. Gott hat wirklich einen Schlusspunkt gesetzt. Er hat in dem Sinn aufs Gebet vom Habakuk geantwortet. Und wir wissen es aus der biblischen Geschichte, dass Babylonier gekommen sind, Jerusalem ist gefallen, das Volk hat ins Exil müssen. Aber ganz wichtig, ich rufe die Babylonier. Alles, was auch an Unglück und Unheil passiert, manchmal haben wir ja nicht so es dahinter gesehen, wie der Habakuk, aber wir dürfen wissen, alles ist hundertprozentig unter der Kontrolle von Gott. Weil Gott hat dann auch den Zeitpunkt festgelegt, wo Perser Babylon abgelöst haben. Der Zeitpunkt, wo Griechen Perser abgelöst haben. Der Zeitpunkt, wo die Römer Griechen abgelöst haben. Und ihr wisst aus der neueren Geschichte, auch das Römische Reich ist nicht bestanden. Auch da hat es immer wieder eine Ablösung gegeben. Gott ist der, der die Weltgeschichte in der Hand hat. Auch dann, wenn es für uns vielleicht ganz unverständlich ist und vielleicht auch ganz schwierig ist. Aber Gott hat Geschichte in der Hand. Und es passiert nicht einfach so. Wo der Habakuk das hört, reagiert er. Er sagt, Herr, bist du nicht unser Gott schon von jeher? Du bist ein heiliger Gott. Und dann hat er eine Einsicht, die ganz spannend ist. Unsere Bibelübersetzer haben ein bisschen Schwierigkeiten damit, das zu übersetzen. Es gibt solche, die fühlen ein bisschen mit dem Habakuk und rufen an dem Ort aus, werden wir sterben? Fragezeichen. Aber im Hebräischen steht dort eigentlich nicht eine Frage oder ein Bedenken. Der Habakuk, er weiss, auch wenn das geschieht, und da nimmt er Gott ernst, wir werden nicht sterben. Er hat es gewusst, warum. Wenn Gott einem Volk etwas verspricht, dann haltet er sich auch dran. Auf Gottes Wort kannst du dich hundertprozentig verlassen und das weiss er. Gott ist ein heiliger Gott, Gott ist nicht ein Wischiwaschi-Gott. Und wenn Gott sagt, ich werde mein Volk ans Ziel bringen, dann kann auch noch so eine grosse Katastrophe passieren, das ganze Volk muss weg. Aber sterben werden sie als Bundesvolk nicht. Und das hebt der Habakuk Gott da auch entgegen. Du bist unser starker Schutz. Du hast Babylonier gerufen, um dein Strafgericht zu vollstrecken. Also auch wenn wir da Zeiten durchgehen, die vielleicht für uns ganz schön schwierig sind. Gott wird zu uns stehen. Er wird zu uns heben. Das, was er uns versprochen hat, da läuft er nicht einfach davon. Und am letzten Sonntag haben wir gesehen, eigentlich gibt es einen erschreckenden Grund, nicht um deinen Willen, sondern um meines heiligen Namens willen. Also Gott wird als der am Schluss dastehen, der Recht hat, der heilig ist, der die Wahrheit gesagt hat, der uns ans Ziel bringt, weil sein Name auf dem Spiel steht. Eben ist eine demütigende Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn Gott das tut, wegen seinem Namen, weiss ich, er führt auch mich und dich ans Ziel. Der Habakuk, eben, ich springe ein bisschen, es würde sich lohnen, das ganze Büchlein zu lesen, sind bloß drei kleine Kapitel. Er reagiert dann auch wieder und das gefällt mir. Er ist mit Gott im Gespräch. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass wir nicht einfach nur stumm sind vor Gott. Dass wir vielleicht mal protestieren, sagen, was wir auf dem Herzen haben. Aber dass wir dann auch wieder den Schritt machen, wie der Habakuk da. Ich habe gesagt, sagt der Habakuk, ich stelle mich da auf meinen Posten, auf meinen Wachturm und da halte ich aus. Ich warte gespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Und dann wartet er und dann hört er. Wir dürfen beim Warten auch die Bibel lesen. Gell, er hat nicht können, irgendwie das Neue Testament aufschlagen und schauen, was Gott da zu seiner Situation sagt. Er hat wirklich gewartet. Und spannend ist, er hat auch offen gelassen, was Gott ihm jetzt sagen soll. Wir haben doch manchmal unsere Vorstellungen, oder? Gott, ich warte jetzt, bis du mir sagst, wie die Geschichte mit meinem Kanarienvogel wird ausgehen. Und vielleicht will Gott nicht mit mir über den Kanarienvogel reden, sondern über etwas anderes. Und dann bin ich enttäuscht, weil nichts kommt. Mach das immer wieder, dass du sagst, so und jetzt bin ich einfach vor dir, Gott, mich interessiert deine Meinung, mich interessiert jetzt wirklich und echt das, was du mir sagen möchtest. Nicht meine Agenda, nicht mein Kalender. Gott, ich bin gespannt, red du zu mir, was liegt dir auf dem Herz? Jemand hat einmal gesagt, dass er am Morgen aufgestanden ist und gesagt hat, lieber Gott, wie geht es dir heute Morgen? Hast du auch gut geschlafen? Das war ganz kindlich, aber es war eigentlich die Frage, Gott, wie geht es dir mit der Welt, mit mir, mit uns? Wie geht es dir? Was ist auf deinem Herz? Was ist auf deinem Sinn? Und eben nicht immer wieder Gott als der, der das erfüllen soll, was ich gerne hätte. Der grosse Wohltäter, oder? Gott, und jetzt hätten wir noch das und das und das und das und bitte erledigen. Wir dürfen Gott auch unsere Bitte bringen. Aber warum nicht einmal wieder Habakuk sagen, jetzt bin ich gespannt, was Gott mir sagen wird. Ich bin begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Aber nicht in einer bestimmten Richtung, sondern er lässt es da ganz offen. Und der Herr antwortete mir. Und an dem Punkt müsste ich geschwind jemanden haben, der eine schöne Schrift hat. Wer hat eine schöne Schrift? Gut. Weil der Habakuk, er hat die Aufgabe bekommen, dass das, was Gott ihm sagt, dass er das nämlich auf grosse Tafeln schreiben soll, so, dass man es wirklich auch lesen kann. Und ich nehme jetzt da den Bibeltext, den wir haben, in der Gute Nachricht Übersetzung. Also. Die Botschaft spricht vom Ende. Aber schön gross, mindestens zwei Häusli, gell? Die Botschaft spricht vom Ende. Und täuscht nicht. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Gell, das ist gemein. Alle, die das schon mal gemacht haben, die wissen, in dem Moment, wo du vorne stehst, manchmal hast du einen Blackout, du weißt, alle anderen lesen mit, entspannt auf ihrem Sitz. Und dann passiert genau das. Punkt. Wenn das Angekündigte sich verzögert, wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf. Strichpunkt. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Warte darauf, es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Gell? Vielleicht können wir uns jetzt überlegen, warum hätte Habakuk das müssen aufschreiben, so dass alle Leute ihn können lesen. Ist vielleicht wirklich schon ein erstes Stück Bibel gewesen für die Leute aus dem Volk. Und vielleicht erinnert ihr euch, wenn der Marlis da so am Schreiben ist, auch daran ein Martin Luther, oder? Wo die Flugblätter in ganz Europa schlussendlich verteilen lassen hat durch seine Freunde und die 95 Thesen an die Schlosskirche gekämmert hat, ist ganz etwas Ähnliches, oder? Jetzt wird das Wort von Gott wieder lesbar für alle. Könntest du noch den letzten Satz anschreiben? Der Glaubende, oder der Gerechte, Entschuldigung, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Leben. Der Habakuk hat das müssen aufschreiben. Und ich habe ein bisschen etwas ausgelassen, nämlich dort, wo es heisst, wer falsch und unredlich ist, der geht zu Grund. Da steht noch dazwischen vor dem Satz, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Danke vielmals. Der Habakuk, er kommt mit über, dass es etwas ganz Schreckliches wird geben mit diesen Babyloniern. Und Gott macht ihm immer wieder Mut. Das war ein Punkt. Der andere Punkt, der ihm Mut macht, steht im Habakuk 2,14. Dort steht nämlich, wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Welt oder die ganze Erde erfüllt werden. Und jetzt heisst es nicht von der Macht der Babylonier. Und das ist wichtig. Immer dann, wenn wir auch in dunklen Zeiten drin sind, müssen wir wissen, was ist Gottes prophetisches Wort. Und da mitten im Text kommt das prophetische Wort, die ganze Welt, die ganze Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis von der Herrlichkeit vom Herrn. Und ihr werdet sehen, das zieht sich durch die Bibel durch. In schwierigen Zeiten geht es darum, nicht aufs Dunkle zu schauen, sondern auf das, was Gott versprochen hat. Eben als Licht am Ende vom Tunnel. Der Eckhard von Hirschhausen hat gesagt, und dann gibt es Pessimisten und sagen, das Licht am Ende vom Tunnel ist der Zug, der kommt. Aber das ist da nicht gemeint, weil das, was Gott uns verspricht, das ist nicht einfach eine leere Geschichte, sondern etwas, wo wir uns wirklich darauf konzentrieren dürfen. Und dann nochmal so ein Punkt, wo wir uns darauf konzentrieren dürfen. Der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Und damit ist ganz sicher nicht der Tempel in Jerusalem gemeint gewesen, sondern Gott in seinem himmlischen Zuhause. Werdet still, erweist ihm Ehre. Und jetzt kommt etwas Außergewöhnliches. Christine mit ihrem Team hat uns heute Morgen aufgefordert, als Gemeinde Gott anzubeten und zu loben und zu preisen. Im Theozge, sie hat aber nicht gesagt, machen wir alle Fenster auf und Türen auf und rufen raus, Abon, bete du mit uns zusammen Gott an. Weil ist klar, wenn wir eine Lobpreiszeit haben, dann gilt das für uns, da wo ein Gottesdienst machen. Und im Alten Bund war es aber so, Gott die Theozge ihn anzubeten, das war eine Geschichte vom Volk Gottes. Aber da sagt der Habakuk im Namen von Gott etwas anderes. Er sagt, ihr Menschen von der ganzen Erde. Und vielleicht spürt ihr jetzt etwas. Was würdet ihr sagen? Ihr seid ja auch ein bisschen Experten. Wann wird die Herrlichkeit von Gott vollständig sein? Denn wenn die Babylonier weg sind. Oder wann? Nochmal, Entschuldigung. Genau, am Ende der Zeit, oder? Schaut mal, wann er aufschreiben musste. Es geht da um etwas, was sich sicher nicht verzögert und wo kommt. Am Schluss wird es so sein. Wann wird es so sein, dass alle Menschen auf dieser Welt Gott ehren? Das wird auch in der Zukunft sein. Und darum ist das, was der Habakuk uns ans Herz legt im Namen von Gott, darum ist es für uns total auch wichtig, weil wir sind auch noch nicht am Ziel. Und dann macht der Habakuk etwas sehr Sympathisches. Er wird nämlich Liederdichter, Schreiber im Kapitel 3. Dort heisst es nämlich Gebet des Propheten Habakuk nach Shigionot. Und Shigionot ist eine musikalische Anweisung. Die Leute damals, die haben noch gewusst, was es ganz genau bedeutet. Wir haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten, um das zu übersetzen, weil es eine musikalische Anweisung war in der Art und Weise, wie das Lied nachher sein soll. Und jetzt ist es spannend. Bis jetzt hat der Habakuk einmal mit Gott geredet, Gott redet mit ihm. Persönliche Geschichte. Mit weltweiten Zukunftsprophetien auch für uns. Und jetzt macht er ein Lied. Ein Lied, das man singen soll. Also nicht etwas, das man in der Bibel analysieren soll. Es ist nicht leer, sondern ist ein Gebet. Und ganz am Schluss lesen wir dann so gerne von seinem Lied, dass man das eben wirklich auch mit Instrument begleiten soll. Die Idee ist, dass wir anfangen zu singen, wie der Habakuk und mit ihm. Und da möchte ich auch bloß etwas herausgreifen. Der Habakuk schreibt und singt, jetzt gibt es noch keine Feigen und es gibt noch keine Trauben und wir können noch keine Oliven ernten. Noch nichts. Wir sehen noch nichts von dem, was du versprochen hast. Vielleicht bist du in deinem Leben genau an dem Punkt. Du weißt, Gott hat mir etwas versprochen und ich sehe noch nichts. Es wächst noch kein Korn auf unseren Feldern und auch die Schafstelle und die Viehstelle, die stehen leer. Und gell, wir stimmen dann manchmal ein Jammerlied anstimmen. Und drum mich arme und Gott und du hörst mich nicht und so weiter. Das ist auch in den Psalmen drin, das dürfen wir manchmal auch machen. Ich weiss nicht, wie viele von den Psalmen Jammerpsalmen sind, wo auch der ehrliche Beter sagt, hey, mir geht es nicht gut und ich brauche dich. Aber schauen wir mal, ob der Habakuk bei dem bleibt. Er macht einen Schritt weiter und sagt, hey, und trotzdem kann ich jubeln. Warum? Er hat das Wort von Gott gehört. Weil der Herr mir hilft. Drum. Er hat ein Vertrauensverhältnis zu Gott. Der Gerechte wird aus Glauben leben, in dem Vertrauen hinein, oder? Was er zugesagt hat, das erfüllt mich mit Freude. Hey, und wir hätten auch Grund. Die ganze Welt wird mal erfüllt sein mit der Ehre und der Herrlichkeit von Gott. Wow! Wir werden nicht immer die Letzten sein. Und die Loser. Nein. Irgendwann wird es einmal klar sein, dass wir wirklich an das Richtige geglaubt haben, dass wir dem richtigen Gott vertraut haben, dass da, wo wir unseren Nachbarn versuchen, das Herz zu legen, eben wirklich die Wahrheit war. Das kommt irgendwann einmal auf den Tisch. Und jetzt könnte ich mich eigentlich wie im Voraus schon freuen. Der Herr, der mächtige Gott, und da haben die Bibelübersetzer auch Schwierigkeiten kassbar. Dort steht nämlich in einer anderen Übersetzung, der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Ich habe gedacht, da gibt es ein Zwei für die Übersetzung. Weil im Hebräischen steht nicht, gibt mir Kraft oder gibt mir meine Kraft. Es steht tatsächlich dort, der Herr, der mächtige Gott, ist meine Kraft. Das ist etwas anderes. Wenn Gott meine Kraft ist, ist das viel mehr, als wenn Gott mir Kraft gibt. Und merken da, manchmal suchen wir das, was Gott uns gibt, oder? Gott schenkt mir Kraft in dieser Situation. Das ist nicht ein schlechtes Gebetsanliegen. Aber stell dir vor, wenn Gott dein Gebet hört, wenn du sagst, Gott, bist du meine Kraft? Du selber. Aber wenn eben Gott meine Kraft ist, dann hat es mit Beziehung zu tun. Dann will ich Gott in meinem Leben und nicht nur das, was er mir schenkt. Und da merkt ihr, das hat mit Glauben etwas zu tun, mit Vertrauen, mit Beziehung. Der Herr, der mächtige Gott, ist meine Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich über die Berge schreiten. Also da habe ich gedacht, das ist so typisch Liederdichter, oder? Jetzt werden wir noch ein bisschen poetisch, oder? Wie eine Gazelle, also ich weiß nicht, wie der sich das vorstellt. Aber für ihn war es ein wunderschönes Bild für die Leichtfüßigkeit. Dieses Lied ist auf Saiteninstrumenten zu begleiten. Also meine Vermutung, dass es sich um ein Lied handelt, wo wir eben auch mitsingen sollen, das bestätigt sich. Und jetzt nehmen wir noch ein paar Musiker dazu. Jetzt lernen wir miteinander. Und jetzt lernen wir miteinander alle das Lied. Und wenn wir miteinander das Lied singen, Gott ist meine Kraft, ist die Chance ganz gross, dass etwas in mir passiert. Dass ich vielleicht die Sehnsucht überkomme und sage, Herr, ich will, dass du meine Kraft bist. Ich möchte, dass du in meinem Leben völlig drin bist. Eben, geniale Geschichte mit dem Habakuk. Ich möchte aber nochmal auf den zentralen Satz zurückkommen. Und der Herr antwortete mir, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Habakuk 2,4. Wir machen den Sprung, 15. Der Martin Luther sitzt da in seinem Turm und er hat das sogenannte Turmerlebnis. Etwas, ein Bibelvers, der bei ihm so krass eingefahren ist, dass das sein Leben verändert hat. Und wir wissen es, mit Reformation ausgelöst hat. Was hat denn der Kerl gelesen? Er hat gelesen, beim Paulus, zu dieser Botschaft von Jesus, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Und der Paulus schreibt, darum heißt es in der Schrift, Klammer im Prophet Habakuk, Kapitel 2, Vers 4, da, wo er schon mal da auf die Tafel hat müssen schreiben. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ganz ehrlich gesagt, dass so ein kleiner Prophet einen grossen Eindruck gemacht hat auf den Paulus. Und dass der kleine Satz von Paulus in einem Luther so etwas Grosses ausgewirkt hat, macht mir mega Mut. Es kann auch heute noch sein, dass etwas Kleines aus der Schrift eine ganze Welt verändern kann. Meine Reformation war nicht eine kleine Nischengeschichte. Und das Turmerlebnis hat dazu geführt, dass der Luther klipp und klar erkannt hat, wir werden gerecht durch Glauben. Es ist wegen Jesus und nicht wegen der Ablassbrief und der anderen Geschichten. Ganz kurz für uns nochmal zur Erinnerung. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und den Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Gell, was der Habakuk uns nicht verratet. Er sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was er uns nicht verratet, ist, wie werde ich gerecht? Der Paulus sagt uns, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist der Grund, wie wir uns qualifizieren, dass der Satz für uns gilt. Du musst gerecht sein. Und das werden wir nur durch Jesus. Spannend ist, dass Gott den Satz, den er am Habakuk gesagt hat, an drei Orten im Neuen Testament bestätigt. Zuerst ist im Römerbrief. Dort lernen wir, wie werden wir gerecht. Wir werden gerecht, weil Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und wir sie einfach im Glauben dürfen annehmen. Überspringen das. Und dann gibt es eine zweite Stelle. Und dort geht es darum, nicht wie werde ich gerecht, wie beim Paulus. Dort ist die Frage, wie ist denn das mit dem Glauben? Und an einer anderen Stelle heißt es, Galater 3, 11 bis 14, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und jetzt schaut die Begründung. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Es nützt nichts, wenn du auch alle 10 Gebote, Hinderschi und Fürschi, auswendig kannst. Weil du hast ganz sicher dich schuldig gemacht, weil du Gebote übertreten hast. Ausser du hast Gott immer von ganzem Herzen geliebt. Du hast nie etwas wollen, das an einen anderen gehört. Du hast immer die Wahrheit gesagt. Du bist immer liebevoll mit deinen Nachbarn, mit dir selber und mit dem Nächsten umgegangen. Dann hättest du Chancen, aber sonst keine. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Jetzt müssen wir mal schauen, wie genial das Gott ist. Das war Römerbrief, oder? Das ist Galaterbrief. Was fehlt noch? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Letzte Bibelstelle. Und da geht es um das. Der Hebräerbrief ist geschrieben worden in einer Situation, in der es den Christen nicht so komfortabel gegangen ist wie uns, sondern wo sie unter heftigster Verfolgung sind. Und das hat nicht bloß bedeutet, dass dort die Nachbarn ein bisschen schräg geschaut haben, sondern denen ist es wirklich, wirklich übel ergangen. Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und ihr merkt, das ist Verfolgung. Das ist nicht Schweiz, das ist nicht Österreich, das ist nicht Amerika, das ist vielleicht Iran, Irak oder irgendein so ein Land. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. Ich weiss nicht, ob du so freudig wärst, wenn man dir alles nehmen würde. Und nicht bloß, weil man einfach bei dir einbricht, sondern weil du Christ bist. Darum kommen da Leute und die nehmen dir alles weg. Ihr habt das mit Freuden ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Gell, dir hat vielleicht jemand nicht etwas genommen, aber du hast etwas zu wenig. Und schon kommen wir ins Zweifeln, schon fragen wir uns, ist Gott noch auf unserer Seite? Kann ich meinem Gott vertrauen? Aber die haben Gott vertrauen dürfen, müssen, in einer so ganz üblen Geschichte drin. Er wird einmal reich belohnt werden. Also wenn jemandem das passiert, der hat einen grossen Lohn im Himmel. Und von dem dürfen wir auch reden, es steht auch in der Schrift. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Denn wenn wir unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. In dem inne bleiben wir als Christen, auch wenn wir nicht irgendetwas fürchten müssen. Wir bleiben in dem, was Gottes Willen ist, und wir tun es. Wir bleiben dran, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und durch den Hebräerbriefschreiber sagt er es auch uns. Wie heisst es in der Schrift? Und jetzt müsst ihr schauen. Das war für mich absolut der Hammer. Wie heisst es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Der Habakuk, über wer hat er geschrieben, ohne dass er es sicher gewusst hat? Wer wird kommen? Jesus wird ganz sicher kommen. Und jetzt ist es auch spannend. Da hat es ja geheißen, wenn das Angekündigte sich verzögert, oder? Dann warte darauf, es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Im Hebräischen heisst es eben nicht es, sondern er. Und das ist ein Geheimnis für viele Ausleger vom Alten Testament, weil es dort er heisst. Weil der Habakuk soll ja seine Vision aufschreiben. Und dann heisst es aber nicht sie, die Vision wird eintreffen, sondern er wird eintreffen. Total spannend. Total spannend. Wenn ihr Leute habt, die sagen, in der Bibel hat es Fehler, dann fragt erstens, wo sind die Fehler? Und dann schauen wir ein bisschen genauer an und dann merken wir, es sind nicht Fehler, sondern es ist total, total überraschend. Man muss manchmal halt die Sprache kennen und dahinter schauen. Und schauen wir mal, das ist spannend. Wie heißt es in der Schrift, nur noch eine kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist, seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Jesus wird wiederkommen, er wird sein Reich aufrichten und wir werden zusammen, sagt der Apostel Paulus, wir werden zusammen mit ihm verherrlicht werden. Hey, das ist unsere Zukunft. Auch wenn sie uns alles nehmen würden, auch wenn sie einen Teil von uns ins Gefängnis stecken würden, oder wie dort in Texas, gell? Schreckliche Geschichte. Sonntagmorgen kommt einer, bringt die Hälfte der Gemeinde um. Die sind etwa gleich gross wie wir als Gemeinde. Fürchterliche Geschichte. Und in dem Moment auch noch, wo der Pastor einen auswärtigen Dienst hat. Ich bin am nächsten Sonntag nicht da, ich bin in Männendorf. Aber ich kann mir vorstellen, wie ich mich würde fühlen, wenn ich nachher die Hälfte von euch nicht mehr hätte. Aber auch dann, auch wenn die schrecklichen Dinge passieren, es ist nicht das Letzte und wir heben durch. Und weiter sagt Gott, Und das ist darum der letzte Punkt für heute Morgen. Und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Meine lieben Geschwister, die liebe Damen und Herren, wenn wir Jesus vertrauen und wenn wir dranbleiben, werden wir als Gerechte aus Glauben leben. Und ich glaube, es hat damit zu tun, auch mit einer Bewahrung in ganz schwierigen Zeiten, dass Gott an unserer Seite bleibt und wir werden das Ziel erreichen. Der, der den Glauben über Bord wirft, das ist fast so, wie wenn du aus dem Schiff rausspringst, weil es einfach stürmt wie verrückt. Oder jemand hat einmal gesagt, wenn du mit dem Zug unterwegs bist, durch ein ganz langes Tunnel und plötzlich bleibt der Zug stehen, bremsen ganz abrupt, Stromausfall. Alles ist stockfinster. Das Dümmste, was du machen kannst in dem Moment, ist sagen, ah, ich steige aus dem Zug aus, es hat kein Licht mehr da drin. Bleib einfach sitzen. Bleib sitzen. Weil der Strom kommt wieder und der Zug bringt dich ans Ziel. Der, der sich auf mich verlässt, auf Gott, und im Glauben fest bleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Das war eine ernste Warnung an die Leute, die in einem grossen Druck waren, die einfach da drauf und dran waren, den Glauben an Jesus über Bord zu werfen, weil es hat sie alles gekostet. Es gibt auch Leute, die kosten heute das ihr Leben. Und für die ist das eine Ermutigung, wenn ich sage, hey, wenn du festhältst, auch wenn es dich dein physisches Leben kostet, du gewünschst alles mit Gott und dein Lohn wird gross sein. Wie viel mehr wir, die eigentlich doch nicht so Druck haben. Doch wir gehören nicht zu denen. Das ist für den Hebräerbriefschreiber klar, an die Gemeinde, die er schreibt. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Habakkuk. Sola fide, allein aus Glauben. Wir werden gerecht aus Glauben, weil wir das dürfen annehmen, was Jesus uns schenkt. Wir werden aus Glauben leben, weil das der Weg ist, wie Gott uns seine Gerechtigkeit und das Heil schenkt. Und wir werden aus Glauben leben, weil Gott mit uns ist und mit uns bleiben wird. Sola fide, mehr wie fideli Suppe. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich staune darüber, dass so ein Satz wie Sola Fide einen gewaltigen Hintergrund hat im Alten und im Neuen Testament. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedem von uns wie so einen Vorschuss schenkst, so ein Mass an Glauben schenkst, dass wir mit dem etwas machen dürfen, dass wir das investieren dürfen. Und wir möchten den Glauben, den wir haben, investieren ins Annehmen von deinem Heil, Jesus, das du uns schenkst. Wir möchten das Mass vom Glauben investieren, darin, zum Wissen, wir sind gerecht durch das, was Jesus für uns tun hat. Und wir möchten unseren Glauben investieren, in einem Festheben an dir, durch alle Umstände, durch alle Schwierigkeiten durch. Weil wir wissen, dass du Gott, unser Gott bist und uns an unser Ziel bringst. Mit ganzer Kraft möchten wir an dir festheben, Vater. Im Wissen, dass du uns festheben tust. Ich möchte dir unser Vertrauen ganz neu schenken. Egal, was um uns herum passiert, wir möchten nicht von dir weggehen, sondern wir sagen, wir heben da dir fest, was auch immer kommt. Wie es auch immer um uns und in uns aussieht, weil wir ahnen, dass etwas ganz Grosses noch auf uns wartet. Jesus, es wird dein Wiederkommen sein, es wird die Herrlichkeit sein, es wird das ewige Zuhause sein bei dir. wo wir alle erleben dürfen, wenn wir nicht unseren Glauben über Bord werfen, sondern wenn wir standhaft bleiben. Stärke unseren Glauben von jedem Einzelnen. Und dort, wo wir Menschen kennen, wo irgendwo der Glaube fehlt oder abhanden gekommen ist, dort bitten wir heute Morgen miteinander als deine Gemeinde, dass du neue Glauben weckst, dass du neue Glauben initiierst. Schenkst, dass sie durch ein Wort von dir direkt oder aus deinem Wort dürfen so berührt und ermutigt werden, wie es ein Habakkuk erlebt hat, wie es ein Paulus erlebt hat oder auch ein Martin Luther oder auch mir. Danke, dass wir mit deinem Handeln dürfen rechnen. Wir vertrauen darauf, Herr. Amen. Wir haben einen Sonntag, wo wir miteinander auch Abendmahl feiern dürfen. Immer ein grossartiger Moment, zum